Hallo zu einer neuen Folge Packend Anders. Heute mit der Packaging und Sustainability Managerin Saskia Kübler. Hi Saskia, grüß dich.
Hi Max.
Wir hatten ein paar technische Probleme und das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder vierte Anruf zur Aufzeichnung und es funktioniert endlich und ich hoffe, unsere Leitung ist uns gnädig und es kommt ein cooles Gespräch bei rum, dabei bin ich ziemlich sicher. Wir haben uns heute eine harte Nuss vorgenommen. Kein leichter Stoff für einen Freitag. Es geht um die PPWR, ein Kürzel, was sehr aktiv in der Verpackungsbranche diskutiert wird. Ich würde sagen, Saskia, stell dich einfach mal kurz vor, was ist dein Background, was machst du genau und wie kannst du diese vier Buchstaben uns heute ein bisschen aufbrechen und näher bringen?
Sehr gerne. Saskia Kübler mein Name. Ich bin jetzt seit bald 4 Jahren in der Verpackungsentwicklung tätig bei internationalen Konzernen im Kosmetik- und im Medizintechnikbereich. Ursprünglich zu meinem Hintergrund habe ich Wirtschaftsingenieurswesen studiert mit dem Schwerpunkt Packaging und bin eigentlich immer, seit meiner beruflichen Karriere immer in dem Packaging-Thema drinne. Habe jetzt gestartet seit September den Master in Sustainability and Responsible Management in Wien nebenberuflich und beschäftige mich auch in dem Master, aber auch im Zuge von meinem beruflichen Umfeld sehr stark mit der PPWR, die ja quasi eigentlich die ganze Branche auch über die Landesgrenzen von der EU hinweg beschäftigt. Also ich bin hier stationiert in der Schweiz, arbeite in Liechtenstein. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, weil die Packaging and Packaging Waste Regulation ist sehr neu, sehr umfangreich, also einfach natürlich sehr schwierig zu verstehen, da es auch sehr dynamisch ist. Und bin gespannt.
Ja, du sprichst schon ein Thema an, die Dynamik. Ich habe mich im Vorfeld versucht, in das Thema ein bisschen einzuarbeiten und bin ganz schnell an meine Grenzen gestoßen, weil die Quellenlage sehr unterschiedlich ist. Es ist sehr viel Dynamik drin, das hattest du schon angesprochen. Es hat sich die letzten Wochen und Monate viel getan, viele neue Entscheidungen sind getroffen worden. Es sind auch unterschiedliche Zahlen und harte Fakten, Grenzwerte dieser Regulierung im Umlauf. Wir wollen heute versuchen, gar nicht so ins Detail zu gehen, was diese konkreten Ergebnisse und den Maßnahmenkatalog angeht, der umgesetzt werden soll, weil das wirklich auch noch ein laufender Entscheidungsprozess ist. Vielmehr werden wir versuchen, von einer sehr allgemeinen Helikopterperspektive mal die Hintergründe zu erläutern. Wie kam es überhaupt zu diesen Ansätzen, zu diesen Überlegungen? Und da bist du tiefer drin im Thema. Ich erhoffe mir von dir, dass etwas von deiner Erfahrung bei dem Bereich auf mich abfärbt, weil es ist einfach ein wirklich komplexes Thema und ich glaube, viele Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen sind mit dieser Komplexität aktuell konfrontiert und wissen nicht so wirklich, was auf sie zukommt.
Ja, das stimmt. Also die PPWR zum Hintergrund zunächst mal, also die Gründe, warum es überhaupt diese PPWR neu geben soll, ist da das alte Gesetz, das 9462 EC aus dem Jahr 94, ist die alte EU-Verpackungsrichtlinie, die natürlich sehr veraltet ist. Also wir sprechen hier über eine Richtlinie, die ja schon vor über fast 30 Jahre alt ist. Und jetzt sind natürlich immer mehr Pain Points gekommen in der EU, also auch gerade im Zuge vom European Green Deal, der ist dem einen oder anderen bekannt, wo ja quasi das große Ziel der EU ist, dass wir bis 2050 CO2-neutral sind, also netto null. Und da hat ja die EU einen 1,8 Billionen Euro Investitionsfonds quasi geschaltet, um die grüne Transformation der EU zu erreichen. Und im Zuge dessen gibt es auch das Circular Economy Package. Das sind jetzt natürlich ganz viele Begriffe, die man, wenn man dann jetzt nicht tief drin ist, nicht weiß, was das alles bedeutet, aber es ist auf jeden Fall ein Rahmen, wo die PPWR dazugehört. Und die Hauptgründe dafür von der PPWR sind natürlich, das Abfallaufkommen in der EU zu reduzieren. Explizit natürlich auf die Weltmeere gesehen. Jeder kennt wahrscheinlich schon auch diesen Satz mit, es gibt bald 2050 mehr Kunststoffe im Meer als Fische.
Aha.
Und natürlich auch den hohen Ressourcenverbrauch von Primärrohstoffen ist natürlich ein Punkt, den man hier reduzieren möchte. Wichtig natürlich auch das ganze Schließen von Kreisläufen, also Circular Economy, auch Cradle to Cradle ist da ein Begriff und einfach die Umweltauswirkungen in der EU reduzieren und dadurch natürlich auch als Vorbild für andere Kontinente, andere Nationen dienen und da eine Vorreiterrolle einnehmen als EU. Genau, das ist so der Hintergrund. Vielleicht zum Timing kann man auch noch sagen, am 30.11. wurde der Entwurf quasi geschalten. Also da kam das erstmal raus, auch veröffentlicht im Internet. Und was auch noch spannend ist, ist der Wechsel von der Richtlinie zur Verordnung. Also eine Richtlinie ist eigentlich so, dass quasi jeder Mitgliedstaat muss das dann quasi selbst noch in nationales Recht umwandeln. Und da wird natürlich auch nochmal Zeit benötigt, aber dadurch, dass es jetzt eine Directive ist, also eine Verordnung, ist es unmittelbar für alle Mitgliedstaaten gültig.
Also es hat quasi von der Gewichtung her nochmal eine Schippe drauf bekommen. Müssen wir jetzt trotzdem warten, bis die einzelnen EU-Mitgliedstaaten in die Umsetzung kommen? Haben die da noch Einfluss drauf und können ihren Senf damit dazugeben? Oder ist das jetzt quasi schon so, wie es beschlossen wurde, gültig für alle?
Also der Trilog wurde am 10. Januar 2024 gestartet und wurde jetzt am 4. März abgeschlossen, also gestern. Da wurde einfach nochmal diskutiert über den ganzen Vorschlag, explizit auch zum Beispiel noch über das Thema, ob man Rezyklate einführen darf aus Nicht-EU-Ländern, also quasi importieren darf, ob das dann auch den Markt irgendwie noch beeinflusst. Das ist ein wichtiges Thema, was dann noch weiter diskutiert wird. Und wenn diese Nachverhandlungen abgeschlossen sind, dann soll eigentlich zwischen ja, Ende April, also 22., 25. April 2024, dann das angenommen werden im Plenum. Und man ist ja sehr zeitkritisch. Also normalerweise dauert das alles auch eher länger in der EU. Aber dadurch, dass es im Juni die quasi Europawahlen wieder anstehen, möchte man natürlich in der Legislaturperiode das alles noch durchdrücken. Und Erwartung, ja?
Ja, du sprichst schon mit dem Wort durchdrücken, so
Ja.
einen bisschen negativen Touch an. Also mir kommt das jetzt für europäische Verhältnisse und Gesetzgebungsprozesse sehr zügig vor. Das hast du ja auch schon gesagt. Verrennt man sich da nicht? Also ich habe jetzt in den Stimmen, die aus den einzelnen Industrieverbänden und jetzt auch gerade zuletzt aus der Kunststoffindustrie aus Deutschland kamen, hat man ganz klar festgestellt, man hebt hier die warnende rote Karte und sagt, Moment, man macht mal langsam. Ihr beschließt hier was so Halbgares und es hat den Eindruck, als würde man jetzt aufgrund der Europawahlen einfach hier aufs Gaspedal drücken, um es einfach durchzubringen, komme was wolle, und ist sich der Konsequenzen ja vielleicht schon bewusst, aber im vollen Ummaß lässt sich es im Moment noch gar nicht greifen für diejenigen, die am Gesetzgebungsprozess mit beteiligt sind. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viel Kritikpunkte und Diskussionsanmerkungen auch von Industrieverbänden. Von der Lobbyarbeit her wird natürlich da sehr viel diskutiert. Und ja, so die Hauptpunkte, was ich schon angesprochen hatte, war einmal das Inverkehrbringen von Rezyklat aus Nicht-EU-Ländern, ob das erlaubt werden soll oder nicht, weil das dann den Markt beeinflussen kann, auch im negativen Sinne für unsere Rezyklathersteller und Recyclingunternehmen. Aber natürlich auch noch so Punkte wie Recyclingfähigkeit, was ist da jetzt wirklich diese. Da gibt es ja die neue Einordnung von A bis F. Und wenn es unter F ist, glaube ich, unter 70% Recyclingfähigkeit, darf man es ab 2030, also der theoretischen Recyclingfähigkeit, zum Beispiel nicht mal mehr in Verkehr bringen, sondern ab 2035 auch die praktische Recyclingfähigkeit. Und wie oder was dann wirklich recyclingfähig bedeutet und welche Kategorien, das ist natürlich auch noch sehr umstritten. Da wurde bis dato, habe ich jetzt auch nichts gefunden, wie da wirklich das dann aussieht, dieser Katalog der Recyclingfähigkeit. Also momentan gibt es ja sehr viele unterschiedliche Stellen, Länder, die ja eigene Design for Recycling-Richtlinien rausbringen. Aber wie das dann harmonisiert wird, ist natürlich, ja, wissen wir noch nicht. So wie da dann natürlich auch das Thema Recyclingquoten vom Post-Consumer-Rezyklat her ist natürlich auch sehr kritisch. Schafft man das? Wird überhaupt der Sekundärmarkt soweit sein? Wer zahlt das dann natürlich? Also geben dann die Unternehmen das an Verbraucher ab. Wenn man aus der Branche ist, weiß man, dass Rezyklat eigentlich momentan teurer ist als Primärrohstoffe. Das wird auf jeden Fall noch sehr spannend sein. Und natürlich auch das Thema mit Mehrwegquoten wird viele beeinflussen, gerade so B2B-Bereich oder ja, da hat man auch explizit in der Verordnung zum Beispiel Waschmaschinenhersteller genannt. Also, dass die ab sofort dann auch Mehrweg anbieten müssen für ihre Verpackungen. Das ist natürlich auf der einen Seite positiv, aber wo macht Mehrweg wirklich Sinn? Man braucht die Rücknahmestellen, man muss da ja, Stellen schaffen, wo dann auch das quasi gereinigt wird. Also das ist ja wirklich ein sehr komplexes Thema, das Mehrweg, und dass es auch nachhaltig ist, dass es auch nur in einem bestimmten Umkreis stattfinden. Sonst ist es ja auch eigentlich wieder eine ja, Greenwashing-Aktion, wo man sagt, okay, eigentlich ist es doch nicht so nachhaltig, was eigentlich der Sinn der PPWR sein sollte.
Verstehe ich das richtig, dass dann gewisse Regularien mit einem Verbot bestimmter Materialien fast gleichzusetzen sind? Also wenn ich jetzt daran denke, die prozentuale Recyclingfähigkeit von einigen Kunststoffen bis 2030 zu gewährleisten, da wird sich eine ganze Industrie schwer mit tun. Und de facto ist das ja dann ein Ausschluss bestimmter Materialien für den Verpackungsprozess.
Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt wieso auch einen Ausschluss von diversen Stoffen, aber das bezieht sich zum Beispiel eher auf so Themen wie Blei oder Cadmium und Quecksilber. Aber ja, wie du sagst, also dann so Themen wie jetzt PVC beispielsweise, wenn das laut der Recycling-Guideline, also Design for Recycling-Guideline, nicht recyclingfähig ist, dann ist es eigentlich wie ein indirektes Verbot, das stimmt schon.
Okay, wir haben jetzt in 2025 ein EPS-Verbot in Frankreich, was schon eine Riesenwelle in der Verpackungsbranche losgetreten hat. Das sind einige Firmen jetzt schon am Rotieren. Wir haben jetzt über die Timeline der Gesetzgebung gesprochen und über die Implementierung, was da ansteht. Was für Schritte hat denn jetzt tatsächlich die Anwenderseite zu berücksichtigen? Wo müssen größere Firmen denn jetzt aufpassen und wann müssen wir als Anwender ins Tun kommen? Gibt es da schon konkrete erste Schritte, die unternommen werden müssen?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich die ja, ganze Timings anzuschauen, wann wird was beschlossen und wie sieht dann auch wirklich der finale Entwurf aus. Also es ist zwar schon einer im Netz verfügbar, den man sich durchlesen kann, wo man dann auch ungefähr ein Gefühl bekommt, was auf einen zukommt. Da gibt es natürlich auch viele Ausnahmeregelungen, gerade im Pharma- und Medizintechnikbereich. Da ist es natürlich klar, dass eine Rezyklatanteil in einem Packmittel für Kunststoffbinärverpackung natürlich erst zu einem späteren Zeitpunkt kommen kann, wie jetzt beispielsweise zum Lebensmittelverpackungen. Aber es ist natürlich wichtig, dass man hier wirklich wie ein Monitoring einrichtet und da up-to-date bleibt. Da verdienen sich natürlich jetzt momentan sehr viele Consulting-Unternehmen ein goldenes Nähkästchen, weil sie da natürlich Anfragen bekommen diesbezüglich. Genau, wir wissen natürlich noch nicht, wie es jetzt final wirklich aussieht, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich da auch als Unternehmen vorzubereiten und gegebenenfalls dann, wenn es soweit ist, auch das in seine, ja, in die Nachhaltigkeits- oder Verpackungsstrategie vom Unternehmen mit einzubauen und auch erstmal selber für sich zu priorisieren, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Themen, wo kann ich wirklich schon dran arbeiten oder was schränkt mich vielleicht komplett ein, dass ich gar nicht mehr meine Ware oder meine Produkte in die EU in Verkehr bringen darf, weil ich eigentlich das nicht einhalten kann.
Du hast jetzt in einem Nebensatz schon so einzelne Branchen, du hattest, glaube ich, die Pharmaindustrie angesprochen, so ein bisschen ausgeklammert beziehungsweise nach hinten verschoben in der Timeline. Gibt es generell in der Verordnung eine Wasserfallschematik, wo man sagen kann, okay, es sind nur gewisse Industrien zuerst betroffen oder gewisse Größen an Unternehmen werden zuerst in die Verpflichtung genommen? Gibt es da Unterschiede oder rollt das über den gesamten Markt aus? Ich gerade jetzt auch im Vergleich B2B und B2C-Verpackungen, gibt es da Unterschiede und wie hast du da Informationen dazu?
Also die EU-Verpackungsverordnung ist auf jeden Fall für alle Unternehmen, die etwas in die EU in Verkehr bringen, relevant. Also auch wenn man jetzt außerhalb der EU ist, ist es trotzdem wichtig, dass die Verpackungen der PWR entsprechen. Also da gibt es keine Ausklammerungen, egal ob es Unternehmensgröße ist oder Umsatz. Wo natürlich, was ich schon erwähnt hatte, unterschieden wird, sind so Themen mit oder Branchenthemen mit Pharma- und Medizintechnik oder Diagnostik habe ich, glaube ich, auch noch gesehen. Genau, In-vitro-Diagnostika wurde auch teilweise ein wenig ausgeklammert. Zwischen B2B und B2C, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Da gibt es auch momentan auch bezüglich den ganzen Begriffsbestimmungen, hat man versucht, das auch aufzuführen im ersten Artikel. Hauptsächlich wird aber darüber gesprochen, dass es um Wirtschaftsakteure geht, worunter dann Erzeuger, Lieferanten von Verpackungen, Importeure, Vertreiber, Endvertreiber und Fulfillment-Dienstleister mit einbezogen werden. Also es gibt in dem Sinne keine große Unterscheidung zwischen B2B und B2C. Wobei man dazu sagen muss, wenn man wirklich genauer liest, also gerade zum Beispiel Thema Materialkennzeichnung wird auch kommen, wie zum Beispiel jetzt momentan ja in Italien, wo man Materialidentifikation und also wo quasi welcher Strom, das Packmittel und welcher Strom geworfen werden muss oder entsorgt werden muss. Das wird auch unterschieden, dass das beispielsweise für Transportverpackungen ausgeklammert wird. Aber neu wird es dann für Verkaufsverpackungen, Produktverpackungen so sein, dass man sich nach den skandinavischen Icons richten wird, die ja auch nochmal unterschiedliche Farben haben. Und das Ziel ist es ja dann auch, dass die Abfalleimer in der gesamten EU auch jeweils dann das Icon bekommen oder die Farbe, damit dann der Verbraucher wirklich sich sicher sein kann, in welchen Abfallstrom das Packmittel gehört.
Das ist ein Riesenpaket, das da auf uns zukommt. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand jetzt ist. Allein, also das ist natürlich der Sinn und Zweck dahinter ist mir bewusst, aber allein, wenn ich dran denke, die ganzen Druckbilder für alle möglichen Verpackungen zu überarbeiten, das ist auch schon mal ein riesen Koordinationsaufwand, der jetzt nur einen kleinen Teil ausmacht, aber allein dieser kleine Teil, wenn es um neue Logos und neue Warnhinweise geht, das ist ja schon ein Riesenbatzen. Ja? Und das auf dem Schirm zu haben, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie die Italiener mit ihrer Kennzeichnung angefangen haben, was das für ein Riesen-Eklat ausgelöst hat, weil jetzt wirklich tatsächlich auch überprüft werden musste bei den Inverkehrbringern, wo gehen denn meine Produkte überall hin und was ist so das kleinste gemeinsame Vielfache, der minimale Standard, den ich mindestens erfüllen muss mit meiner Verpackung, mit der Kennzeichnung, um nicht irgendwann mal vom Zoll oder von welcher Behörde, die das auch immer kontrolliert, dann auf den Deckel zu kriegen, wenn mal aus Versehen eine Kartonage auf den dritten, vierten Transportweg irgendwie nach Italien kommt. Ja. Also es ist ein wirklich heißes Thema. Aber ich finde es trotzdem gut, dass es einheitlich angegangen wird oder zumindest die Bestrebungen da sind, das einheitlich zu machen und dass wir nicht in Europa von Land zu Land Insellösungen haben.
Genau, das ist ja eigentlich auch das große Ziel der PPWR, die Harmonisierung vom ganzen EU-Binnenmarkt, dass man die Vorschriften dann wirklich für alle gleich hat, weil ja diese Sonderlösung von Italien seit 2000, also seit letztem Jahr Januar, beschäftigt natürlich viele Unternehmen, sowie auch natürlich die Sonderlösung von Frankreich mit dem Treeman-Logo im B2C-Bereich. Und viele Hersteller möchten ja auch nicht unterschiedliche Packmittel oder Artikelnummer haben für unterschiedliche Länder. Also das macht es natürlich auch nochmal schwieriger, da verschiedene Artworks oder Druckbilder zu haben oder dann noch mit möglicherweise mit Stickern arbeiten zu müssen für
Um
jedes
Gottes Willen.
Land.
Ja.
Aber
Ich sehe meine Prozesskosten explodieren. Ja.
genau. Ja, das wird spannend, aber wir hoffen natürlich darauf, dass es auch vielleicht digitale Lösungen gibt. Also auch zum Thema Produktpass ist die EU ja auch dran, das zu schaffen. Und ja, vielleicht ist es auch möglich, dann ohne diese Icons direkt auf den Packmitteln klarzukommen. Aber das kann ich so jetzt aus meiner Perspektive noch nicht recht sicher übermitteln, wozu man auch sagen muss, es ist einfach ein Thema, da muss man dranbleiben und sich da auch wirklich professionelle Beratung holen, wenn man sie nicht in-house hat, dass man da auf jeden Fall compliant ist in den nächsten Jahren.
Du bist ja auch selbst in der Verbandsarbeit aktiv. Wurdet ihr denn gehört? Das ist eine ganz spannende Frage, glaube ich, weil die Kritik kam ja aus den Lobbygruppen, dass man das Ganze sehr übers Knie gebrochen hat. Ist man denn an die Verpackungshersteller und an die Verbände rangegangen und hat nach Informationen und nach Best Practices gefragt?
Also ich bin im Vorstand im Schweizer Verpackungs- und Logistikverband für Fachkräfte oder Fachleute. Also wir sind eher ein Privatverband. Ja, dadurch, dass es der Schweiz ist, wurden wir natürlich auf jeden Fall nicht gefragt, wenn es um EU-Gesetzgebungen geht. Aber was ich dazu sagen kann, auch jetzt von der Schweizer Perspektive her oder allgemein von, ja, von Personen, die in dem Bereich arbeiten, in der Verpackungsentwicklung oder für Unternehmen, die Verpackungen herstellen, dass das Thema komplett durch die ganzen Branchen geht und eigentlich so Hauptthema Nummer eins ist und da natürlich auch sehr viel geboten wird. Also jeder ist interessiert an Webinaren, an ja, sowas wie jetzt hier im Podcast, weil ja, es einfach so spannend ist und das komplett die ganze Richtung eigentlich der Verpackungsindustrie in den nächsten Jahren leiten wird und die Richtung geben wird, wie es dann ja, 2040 aussehen wird. Also die nächsten Jahre werden super spannend sein und auf jeden Fall einen nachhaltigen Wandel in der Verpackungsentwicklung mit sich bringen, wo ich mir nur unsicher bin, wie das dann alles auch finanziert wird. Wird es dann wirklich auch an die Verbraucher abgegeben, wenn die Verpackung da teurer wird aufgrund von der Recyclingfähigkeit oder Rezyklatanteilen? Das ist natürlich ein anderes Thema.
Soweit ich die Zahl im Kopf habe, ist die Kaufbereitschaft für nachhaltige Verpackungen bei über 65% der Konsumenten eher positiv. Also wenn diese Zahl, die ich mal vor ein paar Wochen aufgeschnappt habe, wirklich der Wahrheit entspricht, sollte dem Ganzen ja nichts im Wege stehen. Wie siehst du denn das persönlich? Siehst du es eher als Chance oder als, ja, als Gefahr, weil es einfach zu viel Unruhe sorgt?
Also ich sehe es auf jeden Fall als Chance. Es ist halt eine so umfangreiche Directive, dass man eigentlich die Sachen getrennt voneinander analysieren muss und beurteilen muss. Also jetzt so Themen wie beispielsweise, dass Obst und Gemüse bald nicht mehr verpackt werden darf, also in einfachen Folien und Netzen. Das finde ich natürlich sehr positiv. Je nachdem muss man natürlich auch immer noch abwägen, was der Sinn eigentlich unserer Verpackungen ist. Also
Ja.
wir haben hier immer noch einen Produktschutz, einen Hygieneschutz, den man durch Corona auch wieder ja, mehr zu schätzen gelernt hat. Und wir haben ja auch einfach die Kennzeichnungspflichten, gerade im Pharma- und Medizintechnikbereich oder auch Lebensmittel- und Kosmetikbereich. Wir müssen ja die Haltbarkeit sicherstellen. Und dass das dann immer noch eigentlich die Priorität ist, sollte eigentlich über dem noch stehen, dass es nachhaltig ist. Weil sonst sind wir auch nicht nachhaltig, wenn unsere Produkte früher verderben, weil man hat ja öfter schon auch so Lifecycle Assessments gesehen, so Umweltbilanzierung, dass eigentlich das Hauptthema immer noch bei der Produktherstellung ist und nicht bei der Verpackung.
Ja, der Einfluss der Verpackung auf den gesamten Produktlebenszyklus ist im Verhältnis zum Schaden, wenn es zum Produktverlust kommt, eigentlich sehr gering. Einstelliger Prozentbereich. Von daher, ja, ein wichtiges Thema. Man kann es nicht links liegen lassen. Wir müssen die Verpackung auf jeden Fall angehen, was, wenn es um die Nachhaltigkeitsaspekte geht. Aber Produktschutz sollte dann doch noch in der Priorisierung weit oben stehen. Okay, das heißt, hast du eine Empfehlung für Anwender und für Firmen, die sich jetzt mit den Verpackungen immer mehr beschäftigen, müssen sie ja nochmal eine Schippe, die auf die Komplexität draufgepackt wird. Es geht nicht nur darum, jetzt einen Produktschutz zu gewährleisten. Jetzt müssen wir uns wieder über rechtliche Regularien und über einen aufgeblähten Bürokratieapparat im Verpackungsbereich damit auseinandersetzen. Hast du irgendeinen Tipp, wie man da jetzt vorgehen kann?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eigentlich sein Verpackungsportfolio erst einmal überhaupt kennt. Also viele Unternehmen haben ja Unmengen an Packmittel, haben es zwar alles spezifiziert, aber ist die Datenmenge überhaupt auslesbar? Wissen sie überhaupt, welches Material für welche Packung verwendet wird? Oder ist das alles in irgendwelchen Word-Dokumenten versteckt? Also ich glaube, das ist erstmal das Hauptthema, dass wir wissen, ja, was wir überhaupt in Verkehr bringen auf den Märkten. Und das kommt dann natürlich auch hinzu zu den ganzen Registrierungspflichten für unsere Meldungen, die man eigentlich jährlich abgeben muss. Momentan in manchen Ländern, jetzt beispielsweise in Italien oder Deutschland, wo man ja verpflichtet ist, die in Verkehr gebrachten Verpackungen zu melden, je nach Stoffkategorie, also nach Packmittelart. Und das wird ja dann auch ausgeweitet durch die PPWR. Das wird aber jedes Land vermutlich auch noch unterschiedlich machen, also je nachdem, wie es in die Tiefe geht. Also Tschechien ist da beispielsweise sehr tief. Die wollen da auch Unterscheidung haben zwischen der HDPE und LDPE zum Beispiel. Aber andere Länder wie jetzt Deutschland unterscheiden nur Kunststoffe. Also das sind Themen, die auch noch mit dazu spielen. Und ja, die Unternehmen werden auf jeden Fall vor großen Herausforderungen stehen und müssen sich darauf gut vorbereiten. Ich hatte auch in der Verordnung gelesen, dass die EU davon ausgeht, dass 40.000 Stellen geschaffen werden in den nächsten Jahren, die im Verpackungsbereich verankert sind. Also das ist jetzt nicht nur Verpackungsentwicklung oder vielleicht Einkauf oder auch vielleicht Recyclingunternehmen, Recycler. Aber diese Verordnung bringt natürlich sehr viel mit, wo man sich sehr viel Zeitstunden und auch kapitalmäßig mit beschäftigen muss und da Kapazitäten schaffen muss.
Okay, das heißt, deine Herangehensweise wäre jetzt, eine saubere, solide Datenbasis aufzubauen, sich mit dem Thema von Grund auf neu zu beschäftigen, weil es halt in vielen Betrieben sehr stiefmütterlich bisher behandelt wurde, um jetzt einfach die Gewichtung des Themas Verpackung und verpackungsrelevante Logistik auf eine neue Stufe zu heben und allgemein im Bewusstsein nach oben zu bringen. Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Hast du noch ergänzende Punkte, was du unbedingt mitgeben möchtest? Ich weiß, wir versuchen hier natürlich den Spagat zu finden zwischen möglichst wichtigen Informationen in einen angemessenen Zeitraum zu packen, aber das Thema ist so komplex.
Ja, ergänzen kann ich gerne noch zu zwei Punkten etwas sagen. Einmal zum Thema Kompostierbarkeit, also Biokunststoffe. Das hat ja die letzten Jahre auch sehr viel zugenommen. Da ist natürlich auch immer die Unterscheidung, ist es ein fossiler Kunststoff, der aber biologisch abbaubar ist, oder ist es wirklich ein nachwachsender Rohstoff, der biologisch abbaubar ist? Und da ist ja auch immer die Diskussion wieder, dass eigentlich die kompostierbaren oder industriell kompostierbaren Kunststoffe in dem Zeitraum in der Bio-Anlage eigentlich gar nicht abgebaut werden können und dann eigentlich als Fehlwürfe mit drin landen und das natürlich zu sehr viel Frust führt. Da ist natürlich neu auch von der EU verordnet worden, dass es nur noch industriell kompostierbare Siegel dann wirklich gibt und man das auch aufs Packmittel wirklich darstellen muss, wie viel Biokunststoff ist jetzt in dem Packmittel drinne und auch, dass man das dann belegen muss. Also das sind dann auch Themen. Da hattest du ja auch schon einen Podcast mitgemacht mit der Green Claim Directive. Was darf man überhaupt abbilden? Wie, Nachhaltigkeitsclaims. Und da gehört es natürlich auch irgendwo mit rein mit der Kompostierbarkeit. Das finde ich sehr spannend, dass es auch eingeschränkt wird auf verschiedene Produkte.
Da werden
Und
einige Messestände auf der nächsten Fachpack etwas mit ihren Werbeslogans machen müssen.
das
Da
stimmt.
wird einiges wegfallen, glaube ich. Oder zumindest im besten Fall einfach besser belegt werden.
Und ein wichtiger Punkt noch, den würde ich gerne noch anmerken, ist das Verbot von Mogelverpackungen, also gerade im Transportverpackungsbereich, dass nur noch 40% Leerraum sein darf. Also das trifft dann natürlich sehr stark auch die ganzen Online-Händler, die da wirklich noch mal gezielter das optimieren müssen. Und natürlich auch zum Thema Mogelverpackung, ja, so Leerraum in irgendwelchen Faltschachteln, dass das Produkt größer wirkt oder so. Also das wird es in der Zukunft auch nicht mehr geben.
Okay, spannender Punkt. Also gerade der Bereich E-Commerce und Volumenoptimierung ist ja ein heißes Eisen. Ich habe dann schon jemanden im Hinterkopf, den ich dann nochmal mit in den Podcast holen müsste, weil der wird sich die Hände reiben, wenn jetzt dieser Beschluss durchgeht. 40%, da werden einige Pakete durchs Raster fallen, auf jeden Fall, die im Moment unterwegs sind. Ja, klasse. Saskia, wie können denn die Leute mit dir Kontakt aufnehmen, wenn sie da nochmal ein bisschen Rückfragen zu dem Thema haben? Weil ich glaube, es wird Rückfragen geben. Vielleicht machen wir auch nochmal eine zweite Auflage vom Podcast. Wenn wir jetzt sicher gehen können, dass die Technik so gut funktioniert hat, können wir das gerne wiederholen und vielleicht auch nochmal auf Fragen, die sich im Nachhinein ergeben, eingehen, die dann vielleicht doch etwas konkreter noch werden. Wir haben aber jetzt, glaube ich, den Ball ins Rollen gebracht.
Ja, sehr gerne. Können wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen oder ja, erreichbar bin ich natürlich unter LinkedIn, wozu ich aber einmal noch sagen muss, dass ich natürlich keine Rechtsberatung in dem Fall mache. Also das ist jetzt auch alles aus dem Nähkästchen, aus meinen persönlichen Erfahrungen gesprochen.
Dann haben wir den offiziellen Disclaimer jetzt auch untergebracht. Wunderbar. Saskia, ich danke dir für das Gespräch. Sehr informativ, ein spannender Einstieg in das Thema. Und ich glaube, es wird was sein, was jetzt die nächsten Wochen und Monaten immer wieder häufiger auftauchen wird bei den Firmen. Und der Podcast wird sicher ein Dauerbrenner, die Folge. Vielen Dank dir.
Danke dir, noch einen schönen. Ciao, ciao.
Ciao.